Hörschnegges. Wir für euch aus Rheinland-Pfalz. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Oh Mann, das Bild ist einfach überall. Sogar die Siebtklässler haben es jetzt.
Ja, so wie es aussieht, ist es schon an mehrere Gruppen verschickt worden. Es werden noch immer mehr Memes.
Kein Wunder, dass Jella heute nicht in die Schule möchte. Wer macht solche Bilder und veröffentlicht sie dann? Das ist richtig gemein.
Dabei hatte alles ganz harmlos angefangen. Aileen, Emil und Jella waren gestern auf dem Sommerfest der 9. Klassen. Das Fest war lange geplant und das Wetter ausgezeichnet. An diesem Fest kämpfen alle Parallelklassen um den Jahrgangspokal. Nach unzähligen Spielen und Wettkämpfen wurde am Abend noch ausgelassen gefeiert. Als die Lehrkräfte längst weg waren, war die Feier immer noch im vollen Gange. Jella, die erschöpft von all den Wettkämpfen gewesen sein muss, ist kurzerhand auf der Bank in der Grillhütte eingeschlafen. Offensichtlich war das für einige ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler die perfekte Gelegenheit, sich einen kleinen Spaß zu erlauben. Mit Schminke malten sie Jella einen Schnurrbart ins Gesicht und feierten unbekümmert weiter. Als Jella später aufwacht, ist sie zwar nicht begeistert, aber der Tag war zu schön, um sich über ein bisschen Farbe im Gesicht zu ärgern. Das Gesicht ist schnell wieder sauber und außerdem waren sie ja unter sich. Das dachte sie zumindest. Offensichtlich aber wurde sie heimlich im Schlaf fotografiert. Aus einem weitergeleiteten Foto wurden plötzlich unzählige Memes, die sich in den WhatsApp-Gruppen der Schule wie ein Lauffeuer verbreiten.
Ich bekomme immer mehr Memes. Es nimmt gar kein Ende mehr.
Wenn wir jetzt nichts machen, dann hört das gar nicht mehr auf. Schick mir alle Fotos und Memes, die du bekommst. Ich sammle sie als Beweise und dann gehen wir zu Herrn Hill.
Herr Hill, der Vertrauenslehrer, ist allerdings bereits im Bilde. Er hat selbst schon einige Fotos bekommen, die ihm Schüler und Schülerinnen als Beweis weitergeleitet haben. Auch mit Jellas Eltern steht er im Kontakt. Er empfiehlt ihnen, sich in diesem Fall von der Polizei beraten zu lassen. Als Jella sich am Abend bei Aileen und Emil meldet, ist der Fall ganz klar. Die Person, die sie heimlich fotografiert und es dann ohne ihre Erlaubnis verschickt hat, hat eine Straftat begangen. Doch auch Aileen, Emil, Herr Hill und all die anderen Schülerinnen und Schüler, die mit dem Sammeln von Beweisen eigentlich nur helfen wollten, hätten sich im Zweifel strafbar machen können. Als Aileen und Emil diese Nachricht lesen, wird ihnen ganz anders. Nach einer schlaflosen Nacht beschließen sie, Jella bei ihrem nächsten Besuch auf die Polizeiwache zu begleiten. Sie wollen genauer wissen, wie solche Fälle behandelt werden.
Genau, also dadurch, dass Jella fotografiert wurde und das ja nicht wollte, ist auf jeden Fall ein Verstoß erfolgt, weil sie das Recht an ihrem eigenen Bild hat. Also es bedeutet, ohne ihr Einverständnis darf man kein Foto verbreiten. Also das Herstellen an sich, also jemanden fotografieren, ist jetzt in dem Fall noch nicht die Straftat, sondern es geht immer darum, dass das ohne Einverständnis verschickt wird. Das würde man jetzt hier einen Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz nennen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass wenn zum Beispiel eine Person in einer hilflosen Lage dargestellt wird, dann kann das auch einen Verstoß darstellen, der im Strafgesetzbuch normiert ist.
Das ist Frau Keller, eine junge Polizeibeamtin. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Herrn Lang nimmt sie sich die Zeit, die Fragen von Aileen, Emil und Jella zu beantworten. Auch wir dürfen an dem Gespräch teilnehmen. Dass das Bild von Jella nicht hätte verschickt werden dürfen, können wir nach der Erklärung von Frau Keller nachvollziehen. Keiner möchte, dass Fotos ungefragt verschickt werden, auf denen man nicht besonders vorteilhaft aussieht, auch wenn es sich bei den Bildern vielleicht nur um einen Spaß handelt. Dass Aileen und Emil die Fotos als Beweise auf ihrem Handy gesichert haben, ist in diesem konkreten Fall von Jellas Foto keine Straftat gewesen. Aileen sitzt Jellas Nachricht von gestern Abend aber noch in den Knochen.
Jella hat uns berichtet, dass wir uns im Zweifel auch strafbar gemacht hätten, wenn es sich um ein anderes Foto gehandelt hätte. Welche Fotos hätten wir in dieser Form nicht selbstständig als Beweis sammeln dürfen?
Ganz klar ein Verstoß ist es immer, wenn man im Bereich von Kinder- und Jugendpornografie ist. Da ist es dann tatsächlich auch so, dass allein der Besitz von solchen Fotos eben schon eine Straftat darstellt. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Bereiche wie verbotene Kennzeichen, also alles, was im Bereich Nationalsozialismus geht, also das Verschicken von einem Hakenkreuzfoto oder ein Hitlergruß, die Geschichten. Tatsächlich wissen auch viele nicht, dass allein das Gesicht oder das Bild von Adolf Hitler, wenn man das verschickt und dazu eine positive Meinung mit veröffentlicht, dann ist das auch eine Straftat. Das wissen auch viele nicht. Also allein das Gesicht von Adolf Hitler kann in dem Zusammenhang, wenn man da nur einen Daumen hoch dazu macht, kann das schon auch eine strafrechtliche Relevanz bekommen. Zudem gibt es ja dann auch noch andere, auch Linksextremismus hat verbotene Inhalte, natürlich auch alles rund um Terrorismus mit verbotenen Zeichen. Wenn die ihm nicht erlaubt sind, fällt das auch darunter. Und dann haben wir noch den großen Bereich, wo es um Gewaltdarstellungen geht. Und auch das ist verbotener Inhalt. Und gerade im Bereich von Gewaltdarstellungen, wo vielleicht ja, Kriegsgeschehen, Hinrichtungen, alles das, was auch so im Internet kursiert, ist eben auch verboten. Und da steht tatsächlich auch, oder die Intention, warum das verboten ist, da ist auch der Jugendschutz halt ganz groß dahinter. Weil man möchte verständlicherweise nicht, dass Kinder und Jugendliche mit so traumatisierenden Bildern konfrontiert werden. Und deswegen ist auch sowas eine Straftat, wenn man sowas verbreitet.
Bei solchen Bildern handelt es sich also auf gar keinen Fall um einen harmlosen Scherz, sondern um echte Straftaten, die Konsequenzen nach sich ziehen. Alleine der Besitz solcher Bilder wäre bereits eine Straftat. In den Besitz solcher Bilder kann man im Zweifel schneller kommen, als man glaubt, berichtet uns Frau Keller.
Gerade wenn man im Bereich von so WhatsApp-Gruppen denkt, gerade im schulischen Bereich, da sind so viele Teilnehmer mit in der Gruppe. Und das ist ja jetzt auch nicht unüblich, dass wenn man dann morgens wach wird und aufs Handy guckt, auf einmal so 50 Nachrichten da drin sind. Und vielleicht hat man ja auch gar nicht die Lust, sich das alles durchzugucken und bekommt gar nicht mit, dass man auf einmal ein Foto in seiner Bildergalerie hat und das erst viel später entdeckt. Aber dann wäre man tatsächlich in dem Bereich von Jugend und Pornografie tatsächlich schon in dem Bereich, wo man ja eine Straftat begangen hätte.
Volle Chatgruppen und eine Flut an Nachrichten. Damit haben auch Jella, Emil und Eileen schon ihre Erfahrungen gemacht. Da hat man eine Sekunde nicht hingeschaut und schon hat man Dutzend Nachrichten auf dem Handy. Dass man da schnell den Überblick verlieren kann, ist klar. Aber dass sich so im Zweifel auch ganz leicht verbotene Inhalte in die Bildergalerie schleichen können, das war den drei Jugendlichen nicht bewusst.
Das hört sich so an, als wäre eine Klassenchatgruppe eigentlich eine ziemlich heikle Angelegenheit. Sollte man besser nicht Teil einer solchen Gruppe sein, um sich im Zweifel vor solchen Fotos zu schützen? Ich meine, wie lässt sich das sonst verhindern?
Um eben nicht in diesen Besitz zu kommen, sollte man in WhatsApp definitiv diesen automatischen Download und die automatische Speicherung ausschalten, damit das Bild eben nicht ungewollt in der Bildergalerie gelangt und man deswegen den Besitz an dem Foto bekommt.
Frau Keller und Herr Lang empfehlen in erster Linie, genau auf die Einstellungen in Messenger-Apps wie WhatsApp zu schauen. Zwei einfache Klicks in den Einstellungen können einen bereits davor schützen, unfreiwillig in den Besitz verbotener Inhalte zu kommen und sich im Zweifel dadurch strafbar zu machen.
Aber was ist, wenn ich mitbekomme, dass freizügige Fotos von Klassenkameraden oder verbotene Zeichen wie das Hakenkreuz in einer Gruppe geteilt werden?
Wichtig ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Foto in der Klassengruppe verschickt wird und es ist ein verbotener Inhalt. Also wir reden jetzt nicht von einem Foto von einem Klassenkamerad mit dem lustigen Spruch, der das vielleicht ja auch mit Einverständnis irgendwie gut findet, dass da jeder so einen Sticker jetzt von ihm hat, sondern wir reden jetzt klar von Inhalten wie Kinder-, Jugendpornografie, Gewaltdarstellungen und Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen. Da ist es dann wichtig, dass man sich das Bild eben nicht speichert, in die eigene Bildergalerie nimmt. Und das vielleicht auch nicht mit einem Lachsmiley und einem Daumen hoch und was für ein super Bild in irgendeiner Form kommentiert. Also man sollte in dem Fall einfach signalisieren, dass man damit nichts zu tun haben möchte, dass man diese Inhalte nicht gut findet und dass solche Inhalte nichts in der Klassengruppe zu tun haben. Das kann man jetzt auf unterschiedliche Weise machen. Entweder man schreibt wirklich einen Text dazu, es genügt aber auch einfach mal einen Daumen nach unten oder es gibt auch Sticker, wo einfach Stopp, hier nicht oder irgendwie so weiter. Also man kann auch mit anderen Stickern antworten. Also klar, eine ablehnende Haltung sollte man ja kundtun.
Im Zweifel die Gruppe zu verlassen, wenn man auf sie verzichten kann oder wenn eh nur Blödsinn geteilt wird, kann auch eine Maßnahme sein. Hat man verbotene Inhalte auf dem Handy, beispielsweise weil die Inhalte automatisch heruntergeladen wurden, dann sollte man mit seinem Handy so wie es ist zur Polizei gehen und nach Absprache mit der Polizei die Inhalte löschen. Man sollte die Inhalte auf keinen Fall weiterleiten. Man kann sich Hilfe bei Lehrkräften, Eltern oder Schulsozialarbeitern holen. Diese Situation muss man also nicht alleine bewältigen. Nur die Weiterleitung sollte verhindert werden, auch an die genannten Personen. Dass das Verschicken von Bildern eine solche Problematik darstellen kann, war den Jugendlichen nicht ganz klar. Schließlich ist das eigene Handy ein ziemlich privater Gegenstand. Ob zur Unterhaltung oder zur Vernetzung mit Freundinnen und Freunden, das Handy gehört ab einem gewissen Alter häufig dazu. Nie war es einfacher, sich mit Menschen im Internet zu vernetzen oder auszutauschen. Doch mit dieser Freiheit geht auch eine Verantwortung einher. Nicht alle Inhalte dürfen geteilt werden, denn nicht alle Inhalte sind so harmlos wie ein Katzenvideo. Der Jugendschutz, erklärt Frau Keller, soll Kinder und Jugendliche unter anderem vor problematischen und traumatisierenden Inhalten schützen. Die Idee, dass der Staat Verantwortung für den Schutz von Jugendlichen übernehmen muss, ist älter als man denkt. Vor 200 Jahren, zu Beginn des industriellen Zeitalters, mussten viele Kinder und Jugendliche in Fabriken arbeiten und erlitten häufig Schäden in ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung. Als Kind oder Jugendlicher kann man verschiedene Gefahren aufgrund mangelnder Erfahrungen nicht einschätzen. Auch problematische Medieninhalte werden nicht selten unterschätzt. Der Jugendschutz soll also gewährleisten, dass Kinder und Jugendliche sich gut entwickeln können und sie vor potenziellen Gefahren geschützt werden. Kommt es allerdings doch zu einer Straftat, dann findet das Jugendstrafrecht Anwendung. Herr Lang erklärt uns die Besonderheiten dieses Jugendstrafrechts.
Sobald eine Person jugendlich ist, also zwischen 14 und dann 18, findet das Jugendstrafrecht definitiv Anwendung. Das Jugendstrafrecht hat den Sinn und Zweck, dass es weniger auf eine Bestrafung der beschuldigten Person setzt und mehr eine Art frühzeitige Korrektur, frühzeitigen Eingriff. Deswegen versucht das Jugendstrafrecht in erster Linie schnell zu Urteilen zu gelangen, also zwischen der Straftat und dann einem endgültigen Verfahrensabschluss sollte nicht zu viel Zeit liegen. Da gibt es umfangreiche Träger, die dabei helfen können. Es gibt die Jugendgerichtshilfe, die immer mit im Boot ist. Es gibt auch zum Beispiel die Diversion. Die Diversion ist, wenn ein Jugendlicher für grundsätzlich schuldig befunden wird, aber die Person ist noch nie polizeilich irgendwie aufgefallen, die Person zeigt sich reuig, möchte Wiedergutmachung leisten, dann wird die Person am Strafverfahren vorbeigeführt. Und die Diversion kann zum Beispiel sein, dass eine gemeinnützige Arbeit geleistet werden muss. Es kann unter diversen Auflagen gestellt werden. Es gibt die Teilnahme am Verkehrsunterricht.
Beim Jugendstrafrecht steht also weniger die Bestrafung und mehr die Erziehung im Fokus. Man möchte verhindern, dass Jugendliche erneut straffällig werden. Jugendliche werden dementsprechend nicht wie Erwachsene verurteilt. Bei besonders schweren Straftaten steht der Aufenthalt in einer Jugendarrestanstalt im Raum. Das ist als eine Art Warnschuss zu verstehen.
Wenn ein Jugendlicher eine Straftat begangen hat, welche Konsequenzen müsste die Person dann befürchten? Wie würde die Aufnahme einer Straftat aussehen?
Also zunächst einmal, wenn der Polizei dies bekannt ist, muss die Person in erster Linie mal damit rechnen, dass sie von der Polizei vorgeladen wird. Da kommt es dann in den meisten Fällen zu einer Vernehmung. Das kann schon Strafe genug sein, sage ich mal, bei der Polizei erscheinen zu müssen. Da werden nämlich auch immer die Eltern natürlich, beziehungsweise die Erziehungsberechtigten mit ins Boot geholt. Es wird immer ein Bericht ans Jugendamt geschrieben. Das Jugendamt entscheidet dann in eigener Zuständigkeit über die weiteren Maßnahmen. Genau, und dann wird ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Das heißt, die Personen werden, wenn sie sich dazu äußern möchten, werden sie dazu befragt und das Ganze geht dann zur Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, wie es weitergeht. Die Staatsanwaltschaft kann dann entweder entscheiden, es wird jetzt eingestellt, unter einer Diversionsauflage zum Beispiel, unter einer gemeinnützigen Arbeit oder einer anderen Auflage, Teilnahme am Verkehrsunterricht. Oder es kann zu einer Anklage kommen. Da würde es dann tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommen, vom Jugendgericht, Jugendschöffengericht zum Beispiel. Und da kann eine Person dann auch so wie ein Erwachsener verurteilt werden, nur nicht so streng wie ein Erwachsener. Da wird dann auch immer so eine Sozialprognose erstellt. Wie sieht es in der Schule aus? Wie sehen die schulischen Leistungen aus? Wie sieht die Zukunft der Person aus? Vielleicht fester Ausbildungsplatz, soziales Umfeld und all das fließt dann mit ein und da wird dann zu einem Entschluss gefasst, der das Wohlergehen des Straffälligen dann aber trotzdem immer noch als oberste Prämisse hat.
Man hofft, dass die Jugendlichen ihr Fehlverhalten als solches erkennen und in der Zukunft anders handeln. Gerade das Teilen von intimen Fotos oder ganz klar Kinder- und Jugendpornografie kann für die Betroffenen dramatische Auswirkungen haben, von Mobbing über Schulangst bis hin zu mentalen Problemen. Das Internet vergisst nicht. Und so kann das Teilen eines einzigen Fotos oder Videos erhebliche Folgen für das weitere Leben von Jugendlichen haben.
Ich glaube, manchmal ist einem gar nicht so bewusst, welche Auswirkungen ein Foto haben kann. Die Person, die Jella im Schlaf fotografiert hat, wollte sicherlich nur einen Spaß machen. Wahrscheinlich dachte die Person, man müsste wirklich alle Eindrücke vom Stufenfest bildlich festhalten. Wir wissen nicht, wer das Foto gemacht und die Memes erstellt hat. Sehr wahrscheinlich haben die Personen noch nicht damit gerechnet, dass ein lustiges Foto so große Wellen schlagen kann. Kaum auszudenken, wie es Menschen ergehen muss, von denen intimere Fotos geteilt werden. Gibt es etwas, was wir vielleicht tun können? Wie schärft man das Bewusstsein dafür?
So wenig Bilder wie möglich ins Internet stellen. Wenn man Fotos von sich auf Social Media teilen möchte, dann sollte man darauf achten, dass das Konto auf privat eingestellt ist und nicht für jedermann einsehbar. Und dass man dann auch kontrolliert, welche Freundschaftsanfragen nehme ich an. Also es nützt auch nichts, wenn das Konto auf privat ist, aber ich jede Freundschaftsanfrage akzeptiere, auch von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Und dann muss man sich natürlich dann auch immer überlegen, will ich wirklich, dass das Foto, was ich jetzt hochlade, quasi von der ganzen Welt gesehen wird? Also muss das quasi sein? Oder reicht auch ein anderes Bild von meinem Urlaub, um zu signalisieren, wie schön es da war zum Beispiel?
Beim Teilen von eigenen Bildern ist es auch wichtig, sich zu fragen, ob man den Personen, denen man aktuell vertraut, auch noch in ein paar Jahren vertrauen wird. Geht eine Beziehung beispielsweise nicht freundschaftlich auseinander, können Fotos im Zweifel auch gegen einen verwendet werden. Mit der Verbreitung von KI-Tools sind auch die Möglichkeiten gestiegen, Bilder zu bearbeiten oder Deepfakes zu generieren. Verantwortungsbewusst mit Medieninhalten umzugehen, muss gelernt werden. Letztendlich kann aber jeder dazu beitragen, das Bewusstsein für einen fairen und sicheren Umgang mit Medien zu gewährleisten.
Ansonsten, ich glaube, das hatten wir aber auch schon gesagt, die Botschaft quasi oder wünschenswert ist dieses schaut nicht weg, also unabhängig jetzt von den verschickten Bildern, sondern wenn es dann durch die Bilder zum Bereich Mobbing, Cybermobbing kommt, nicht wegzuschauen, Bescheid zu sagen, dass da auch eben geholfen werden kann. Und halt immer überlegen, oder diesen Spruch, den gibt es ja schon ewig, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also immer überlegen, möchte ich das, wenn das mit mir passiert, so, fände ich das gut? Oder, ne, dann, der Satz steht über allem und daran kann man sich eigentlich schon immer orientieren. Wenn man selber Bauchweh damit hat, dann mach's doch auch einfach nicht mit anderen. Also das ist ja im Prinzip so die simpelste Geschichte.
Nach dem Gespräch mit der Polizei sind die drei voller Tatendrang. Die Tatsache, dass sich die Fotos und Memes von Jella so schnell verbreitet haben, schreit förmlich nach einer Aufklärungsaktion. Emil hat auch schon die passende Idee.
Wir sollten dazu beaufklären, was durch das Teilen von Bildern alles verursacht werden kann und bei welchen Inhalten man sich im Zweifel Strafe machen kann. Vielleicht können wir in Form von Memes diese Informationen verbreiten.
Das ist eine gute Idee. Das sind auch auf jeden Fall Memes, die geteilt werden sollten. Und nicht die Memes von Mitschülerinnen. Wenn wir die SV mit ins Boot holen, dann können wir sicherlich auch genug Schülerinnen und Schüler erreichen.
Schön, dass ihr bei dieser Folge von Hörschnegges mit dabei wart. Macht's gut. Tschüss.